Und Herr Jesus, ist das, was wir glauben dürfen. Und das ist das, worauf wir vertrauen. Dass du feststehst, dass dein Wort beständig ist. In dieser so unbeständigen Zeit, wo so vieles passiert, wo uns vielleicht auch manches beunruhigt, wo wir mit manchen Ereignissen nicht so richtig klarkommen, wo wir vielleicht Angst bekommen könnten. Aber wir wissen, dass dich nichts aus der Fassung bringt. Du kommst nicht aus der Ruhe. Du verlierst nicht die Kontrolle über diese Welt, sondern du stehst fest. Und dein Wort steht fest. Und bei dir haben wir wirklich einen Anker. Bei dir haben wir wirklich Hoffnung. Danke dafür. Danke für diese Feier auch des Abendmahls. Danke für dein Leben für uns. Und danke für diesen Gottesdienst. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du auch dein Wort an uns segnest. Sei du bei uns. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ihr dürft auch gerne Menschen mitbringen. Der Andreas hat ja davon erzählt, die Kinder haben. Denn auch wenn wir jetzt keinen richtigen großen Kindergottesdienst hier in dieser Gemeinde haben, das kommt noch, wenn die Kinder da sind. Und wenn nur ein Kind da ist, wie gesagt, dann machen wir was dafür. Denn Kinder, das ist die Zukunft der Gemeinde. Das ist extrem wichtig. Wir wollen eine Gemeinde werden. Sind wir noch nicht, aber eine Gemeinde werden von allen Generationen. Und ich sehe das schon vor mir, weil wenn Jesus seine Gemeinde baut, dann wird das passieren. Dankeschön. Ich beschäftige mich ja in den letzten Wochen, eigentlich seit der Sommerzeit, mit dem Philipperbrief hier in meinen Predigten immer wieder. Und oft hatte meine Predigt diesen Titel "Ans Ziel kommen". Irgendwo komme ich immer wieder auf diesen Punkt, wenn ich den Philipperbrief anschaue, dass wir ans Ziel kommen. Aber es macht auch Sinn, mal so ein bisschen sich allgemein mit dem Philipperbrief zu beschäftigen, damit ihr so ein kleines Umfeld habt. Worum geht's da eigentlich und was ist eigentlich in dieser Stadt los? Vieles, das weiß man, aber man denkt nicht mehr dran, wenn man so einen Text im Philipperbrief liest. Also, Philippi, wer weiß, wo das lag? Jemand eine Ahnung? Bitte? Griechenland, Nordgriechenland. Das war im alten Mazedonien. Das ist ein bisschen was anderes wie das heutige Mazedonien, aber Nordgriechenland. Das Philippi, das war eine ganz besondere Gemeinde. Wisst ihr warum?
Das war die einzige Gemeinde, die Spende dem Paulus
aufgefallen hat. Gut aufgepasst bei meinen letzten Predigten irgendwo, das ist richtig, ja. Es gab noch einen Grund, warum diese Gemeinde besonders war. Es war tatsächlich die erste Christengemeinde auf dem europäischen Kontinent. Die erste Gemeinde in Europa war in Philippi. Und die erste bekannte Person, die sich dort bekehrt hat, wer kennt die? War eine, was?
Eine Frau.
Du hast mein Skript gelesen. Ja, richtig, Lydia. Lydia, die Purpurhändlerin. Auch die Geschichte haben wir vielleicht schon mal oft gehört. Aber wenn wir den Philipperbrief lesen, denken wir selten an diese Geschichten, die wir in der Apostelgeschichte über Philippi lesen, was Apostel Paulus da gemacht hat. Also Lydia war die erste, zumindest bekannte Person in der Bibel, in Europa, die sich bekehrt hat. Auch interessant. In Philippi gab es auch noch eine andere Frau. Die hatte einen Wahrsagergeist. Und die hatte so ein paar Männer, die sie ausgenutzt haben, beziehungsweise die haben davon profitiert. Die haben sie wahrsagen lassen bei bestimmten Leuten und haben dafür kräftig Geld kassiert. Und scheinbar hat das auch funktioniert. Und diese Frau hat dann zu Paulus und Silas, als sie in Philippi waren, hat sie gesagt, ihr seid Apostel von Gott und ihr folgt diesem einzig wahren Gott nach, so in dem Sinne. Und Paulus wollte nicht, dass eine Frau, die von einem unreinen Geist besessen ist, das so sagt. Und deswegen hat er einfach den unreinen Geist ausgetrieben. Und die Frau konnte dann nicht mehr wahrsagen. Sehr zum Missfallen der Männer, die sie ausgenutzt haben und ausgebeutet haben. Die waren so stinkig, dass sie Paulus und Silas vors Gericht gebracht haben, beziehungsweise vor das, was damals so das Gericht war. Und dann wurden sie ausgepeitscht und kamen ins Gefängnis. Ja, toll, was so Gemeindegründung mit uns macht, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu Lust hätte hier in Viersen. Ich glaube nicht, dass wir ausgepeitscht werden. Aber wir haben ja schon Angst, wenn Leute uns schief angucken oder irgendwie die Meinung sind, ja, ihr seid ja irgendwie, keine Ahnung, erzkonservativ, ihr habt ja noch Werte von vor 100 Jahren. Dann haben, nein, stimmt gar nicht. Und nee, wir sind ganz normale Menschen und wir sind manchmal sehr darauf erpicht, möglichst angepasst zu sein als Christen. Und das ist auch okay. Früher waren Christen manchmal so komisch, dass man dachte, warum? Aber angepasst sein ist auch nicht der Weg. Denn wir sind anders, weil wir an Jesus Christus glauben. Und das macht was, auch in dieser Stadt, wenn man dazu steht. Die Frage ist, wie weit würden wir gehen? Die Frage stelle ich mir, oder habe ich mir in der Vorbereitung gestellt, wie weit wäre ich bereit zu gehen? Wäre ich bereit, so weit zu gehen wie Paulus und Silas? Mich auspeitschen lassen und ins Gefängnis werfen lassen? Und dann kommt die ganz bekannte Szene, die wir alle kennen. Paulus und Silas brechen den Lobpreis aus. Ja, was ist das für eine Reaktion, ne? Wenn man im Gefängnis ist? Die haben eine Lobpreiszeit. Für uns ist heute Lobpreis so ein bisschen ein Teil des Gemeindegottesdienstablaufs. Das gehört so dazu. Und manchmal habe ich den Eindruck, manche Menschen in manchen Gemeinden, natürlich nicht hier, sind dann schon etwas gelangweilt. Und ja, jetzt kommt der Lobpreis und die Lieder mag ich sowieso nicht. Und das schon wieder modern. Oder das ist viel zu alt. Was singt der da? Oder naja, zum Glück ist vorbei. Gucken auf die Uhr. So. Wie lange dauert das heute? Warum wiederholt der den Refrain dreimal? Warum nicht zweimal? Reicht doch auch. Und man hat so alle möglichen Gedanken. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis und die preisen Gott. Ich habe keine Ahnung, welche Musik sie genommen haben, welche Texte, vermutlich irgendwelche Hymnen der damaligen Zeit. Das, was die so hatten damals. Und damit haben die Gott gelobt und gepriesen, weil es ihnen ein Herzensanliegen war. Und wir merken schon, die waren inhaltlich irgendwie anders unterwegs, als, muss ich ehrlich sagen, als ich manchmal unterwegs bin. Ich lasse mich von Umständen oft sehr stark beeindrucken oder auch beeinflussen. Und das drückt auf meine Stimmung und das drückt auf meine Hoffnung. Und dann habe ich gar keine Lust mehr oder ich denke, ja, dann schraube ich meine Ziele runter und Gemeindegründung in Viersen, Gott, willst du das wirklich? Das ist so anstrengend, das dauert so lange. Und hey, da gibt es Leute, die mögen uns nicht, die finden uns komisch, die kommen nicht zu uns oder die wollen nicht kommen. Und, ach nee, ich weiß nicht. Paulus und Silas feiern Jesus. Das, was auf unserem Plakat immer steht. Wir feiern Jesus. Und zwar in allen Situationen. Und dann wieder eine ganz bekannte Geschichte, es entsteht ein Erdbeben und alle Gefängnistüren brechen auf, alle Ketten fallen ab. Die Paulus und Silas, die waren an so einem Holzblock eingeschlossen mit Füßen und Händen, konnten sich also kaum bewegen, die konnten keine Hände heben, konnten nicht klatschen, die haben trotzdem Gott gelobt. Und das bricht alles auf und die sind frei. Und der Kerkermeister denkt zuerst, ach du Kacke, jetzt sind alle Gefängnisleute, alle Gefangenen sind verschwunden. Logisch, die haben die Gunst der Stunde genutzt und sind abgehauen. Aber keiner ist abgehauen. Paulus und Silas und alle anderen waren noch da. Und dem Kerkermeister, der hatte richtig Muffensausen, der hatte richtig Ehrfurcht, weil er merkte, hier passiert etwas, das ist außerhalb meiner menschlichen Kontrolle, das geht über meinen Verstand. Am Ende der Geschichte bekehrt sich der Kerkermeister mit seiner ganzen Familie. Das alles passierte in Philippi. Also eine Stadt, wo es große Ereignisse gab, tolle Erfahrungen, eine tolle Gemeindegründung, großartige Erfolge und genauso auch Rückschläge, Tiefschläge, Herausforderungen, Probleme ohne Ende. Das gehört also zusammen. Und wenn wir diesen Brief lesen und heute gehen wir ins erste Kapitel, wir springen ein bisschen zurück, dann werden wir feststellen, dieser Philipperbrief ist einer der herzlichsten oder persönlichsten Briefe, die Paulus schreibt. Er war mit diesen Philippern sehr, sehr eng und sehr, sehr persönlich verbunden. Wir haben das schon gemerkt, eben als ich über diese Spende der Gemeinde in Philippi gesprochen hatte mal. Die einzige Gemeinde, die den Paulus so unterstützt hat, da war eine besondere Beziehung da. Das war was ganz Besonderes. Und wenn wir diesen Brief lesen, merken wir das an allen Ecken und Enden. Als Paulus diesen Brief geschrieben hat, war er natürlich nicht in Philippi, deswegen hat er ja den Brief geschrieben, sondern er war vermutlich in Rom und er saß wieder mal im Gefängnis. Ja, das muss man sich alles mal klar machen. So, dieser große Paulus, der so viele Gemeinden gegründet hat, schreibt auch diesen Brief aus dem Gefängnis heraus. Aber das scheint ihn nicht entmutigt zu haben, das scheint nicht auf seine Stimmung gedrückt zu haben, weil er eben nicht so sehr solche Stimmungsschwankungen hat, sondern wie wir gerade gesungen haben, er hat einen Anker bei Gott. Und das hat ihn irgendwie konstant laufen lassen, in jeder Situation. Und jetzt fange ich mal an, im ersten Kapitel die Verse 3 bis 11 zu lesen. Und da geht es direkt los. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Aber wir haben im Kopf, was er alles so erlebt hat dort in der Stadt. Ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Ich weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines und untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Lob und zur Ehre Gottes. Das war die neue Genfer Übersetzung, die ich vorgelesen habe. In manchen anderen Übersetzungen steht es ein bisschen anders drin, aber es meint das Gleiche. Wir fangen mal mit Gebet an. Paulus betet ständig, sagt er hier. Und mit großer Freude. Jetzt stellt sich mal direkt die erste Frage an euch. Wie betet ihr? Betet ihr auch ständig? Und wenn ihr betet, macht euch das Spaß? Oder macht das euch Freude? Oder ist es eher so eine Pflichterfüllung? Ja, das muss man ja tun als guter Christ. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Oder für alle von euch, die bei dem Gemeindetag jetzt am Freitag dabei waren, da haben wir ja, mindestens in der Zeit 3 Stunden gebetet. Wie war das für euch? War das für euch anstrengend? Habt ihr immer darauf gewartet, wann wir endlich fertig sind? Oder war das eine Freude für euch zu beten? Paulus meint jetzt natürlich nicht, dass er permanent jede Sekunde seines Lebens betet. So darf man das nicht verstehen. Aber er führt ja näher aus, er sagt, jedes Mal, wenn er an die Philipper denkt, dann betet er für sie. Und zwar dankbar, ist er freudig. Bei jedem Gedanken. Sagt Gott, danke dafür. Und jedes Mal, wenn er betet, dann betet er auch für die Philipper und legt sie Gott hin. Das ist ihm ein Anliegen. Ich habe schon gesagt, dieser Brief ist der Brief, der eine sehr innige Beziehung von Paulus und den Philippern ausdrückt. Die Philipper liegen ihm am Herzen. Natürlich liegen ihm alle Gemeinden am Herzen, aber mit den Philippern war das was Besonderes. Meine Frage, was liegt dir am Herzen? Oder wer liegt dir am Herzen? Für wen betest du? Ich gebe ganz ehrlich zu, manchmal bete ich hauptsächlich für meine Probleme und für meine Anliegen. Also scheinbar liege ich mir selber am meisten am Herzen. Das ist nicht so gut eigentlich, ne? Das nennt man eigentlich egoistisch. Einfach mal so als Gedankenanstoß. Gibt es andere Menschen, die dir am Herzen liegen? Entweder die auch gläubig sind oder auch Menschen, die nicht gläubig sind. Und das liegt dir am Herzen, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Oder Kinder oder Menschen aus deiner Familie, die noch nicht gläubig sind und die liegen dir am Herzen. Bist du bereit dafür zu beten? Also ich weiß, wenn es dann so die eigene Familie angeht, die eigenen Kinder angeht und da läuft was schief in deren Leben, das macht uns Eltern was aus, wenn wir unsere Kinder lieben. Das bewegt uns und zwar stärker als alles andere. Ja, die Welt kann brennen, aber wenn es in meiner eigenen Familie schwierig aussieht, dann geht mich das, dann das macht was mit mir. Und dann bete ich ganz anders. Dann wird mein Gebet anders klingen auch. Und mal die Frage, für wen betest du? Wer ist dir eigentlich wichtig? Was liegt dir am Herzen? Paulus hatte es nicht immer leicht. Er hätte es eigentlich nötig gehabt, dass die Menschen für ihn beten. Er saß im Gefängnis. Aber er sagt, ich bete für euch und zwar mit Freude. obwohl ich im Gefängnis bin. Das sagt er hier nicht, aber das ergänze ich jetzt mal. Und in Vers 7, da sagt er das nochmal sehr deutlich, denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Da beschreibt also Paulus eine wechselseitige Beziehung. Keine wechselhafte Beziehung, sondern eine wechselseitige Beziehung. Das war nicht einseitig. Nicht nur Paulus hat für die Philipper gebetet, sondern die Philipper haben auch für Paulus gebetet. Sie haben Anteil an Paulus seinem Leben genommen. Sie haben ihn finanziell unterstützt. Sie haben den Auftrag, den er hatte, genauso mitgetragen. Sie waren voll dabei. Und ich glaube, das ist ein Wesenszug von Gemeinde. Ich glaube, als Gemeinde ist es unser Auftrag, dass wir erstens gemeinsam Gemeinde sind, Gemeinde leben, unseren Auftrag leben, auch als Gemeindegründung in Viersen. Das ist nicht die Aufgabe von ein paar wenigen Leitern hier. Die sollen das machen. Die machen Gemeindegründung. Nee, ich habe keine Ahnung, wie Gemeindegründung geht. Ich bin einfach da und gehe jetzt mal los. Ja, Gemeindegründung ist etwas, was uns alle angeht. Andreas hat das vorhin so ein bisschen und auch am Freitag angedeutet. Bring Leute mit. Jeder bringt irgendjemanden mit. Das hat was mit uns allen zu tun. Wir alle gemeinsam. Wir alle stehen an diesem Auftrag. Das ist keine Aufgabe von irgendwelchen professionellen Predigern, ja, sondern das ist unser Auftrag. Und es ist unser Auftrag, füreinander zu beten in der Gemeinde. Uns gegenseitig zu unterstützen, wenn Probleme da sind. Wir haben das auch am Freitag ein bisschen gemacht. Wir haben eine Zeit gehabt, wo wir diesen Stuhl in der Mitte hatten. Manchmal sagen wir der heiße Stuhl. Und wer möchte, das ist freiwillig natürlich, durfte sich darauf setzen. Und wer möchte, konnte für ihn beten, konnte ihn segnen oder auch etwas Prophetisches sagen, was er so im Geist empfangen hatte für die Person. Es ist unser Auftrag, füreinander da zu sein, füreinander zu beten. Wir alle dürfen dabei sein. Paulus war ein Mann des Gebets. Und deswegen ist so der erste Punkt, wie sieht dein Gebetsleben aus? Und ich sage das nicht, weil ich das perfekt mache und alles richtig tue. Ich spreche mich selber da genauso an. Was Jesus angefangen hat, wird er auch zu Ende bringen. Habt ihr das gelesen? Habt ihr das mitgekriegt, dass das in dem Text drin stand? Ich lese es nochmal vor. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist meine Hoffnung für uns hier in Viersen. Genauso. Ich bin überzeugt, Gott hat dieses Werk, diese Gemeinde angefangen. Und er wird es auch zu Ende führen. Es ist seine Gemeinde. Nicht meine Gemeinde, nicht Andreas seine Gemeinde, nicht die Gemeinde vom Evangeliumshaus. Wir haben eine gewisse Verantwortung, das ist richtig, aber es ist Gottes Gemeinde. Er baut sein Reich. Ja, im Vaterunser heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht mein Reich komme, mein Wille geschehe. Manchmal, gebe ich zu, verhält man sich ein bisschen so. So, oder dann, auch bei Pastoren muss ich auch einschränkend dazu sagen, manchmal dann, manche Pastoren haben so ihr Reich in ihrer Gemeinde. Das ist meine Gemeinde und da mache ich, was ich will und ich bin erfolgreich oder wie auch immer. Und gerade auch mit dem Thema Erfolg sage ich immer, ob diese Gemeinde in Anführungszeichen erfolgreich ist und auch, was auch immer das sein mag. Die meisten verstehen unter Erfolg ja viele Menschen, viele Bekehrungen. Das wollen wir natürlich, das wünschen wir. Aber ob das passiert oder nicht, da lege ich mich immer so ein bisschen zurück und sage, Gott, das ist deine Gemeinde. Ich tue, was ich kann, natürlich. Ich setze mich voll ein. Aber ich mache mir jetzt keinen Stress, keinen Erfolgsstress oder muss vor irgendwelchen anderen Pastoren, bei irgendwelchen Gemeindetreffen oder Pastorentreffen irgendwie damit auftrumpfen, was ich alles schon im letzten Jahr erreicht habe. Ja? Ich will das nicht, denn es ist Gottes Gemeinde. Er baut sein Reich, er baut seine Gemeinde. Das geht nicht immer schnell, aber er baut beständig. Permanent. Im Prinzip heißt es ja, bis Jesus wiederkommt, also er macht es schon seit 2000 Jahren. Ja, also kein Zeitdruck. Manchmal machen wir uns Zeitdruck und ich gebe auch zu, bei manchen Tagungen, wenn über das Thema Vision gelehrt wird, gesprochen wird, dann hat das immer so ein bisschen diesen Eindruck, als wenn man das so machen müsste als Pastor. Man muss eine Vision haben, du brauchst ein Ziel. Du musst Zwischenziele setzen und diese Zwischenziele müssen auch terminiert werden, weil sonst kann man es ja nicht kontrollieren, ob man die Ziele auch erreicht hat in einer bestimmten Zeit. Es ist nicht alles falsch, was da gesagt wird, aber ich finde es trotzdem ein bisschen problematisch. Denn wenn Jesus seine Gemeinde baut, hat er auch einen Zeitplan. Und den weiß ich nicht immer. Ich sehe den nicht immer. Ich sehe manchmal nur den nächsten Schritt, den ich tun muss, oder die nächsten 2, 3 Schritte. Oder habe so einen Plan, wo Jesus sagt, so das macht er jetzt und dann gehen wir dahin. Was danach kommt, weiß ich nicht immer. Ich sehe nicht immer so das ganze große Ganze. Ich habe natürlich gewisse Wünsche und Vorstellungen, ganz klar. Aber Jesus baut seine Gemeinde und er hat auch sein Tempo. Und das geht eigentlich darum, dass ich mich seinem Tempo anpasse. Wenn wir beten, geht es auch nicht darum, dass wir Jesus bitten, dass er unsere Pläne segnet, die wir so mit Gemeinde haben, sondern eigentlich geht es im Gebet darum, dass wir herausfinden, wo steht Gott gerade, was will Gott machen, was hat er gerade für einen Gedanke und das muss ich mitkriegen und dann will ich sofort dabei sein, das darf ich nicht verpassen. Ja, und manchmal ist Gott schneller, als wir denken. Ja, dann denken wir noch, oh, lass mal Zeit und so und wir merken, wie Gott uns eine Gelegenheit nach der anderen gibt und wir verschlafen das. An einer anderen Stelle heißt es mal, kauf die Zeit aus. Das hat was damit zu tun. Das heißt nicht, dass man permanent sich einen Terminstress machen muss und dass man jede Sekunde irgendwas tun muss, sondern das heißt, dass wir die Augenblicke erkennen, wo Gott etwas tun will. Die Zeit richtig nutzen. Und wir nutzen die Zeit dann richtig, wenn wir Gottes Zeitplan beachten. Wenn wir herausfinden, wo steht Gott gerade. Und darum geht es für mich eigentlich im Gebet für Viersen immer, dass ich immer wieder, ich habe meine Ideen, ja. Aber ich will immer wieder herausfinden, okay Gott, ist das jetzt dran? Was passiert? Und deswegen kann ich auch bei, in Anführungszeichen, Rückschlägen relativ relaxed sagen, okay Gott, dann ist es ein anderer Zeitpunkt, dann hast du noch was anderes vor, dann hast du was Besseres vor. Mein Beispiel ist immer, als wir unsere ersten Nebenräume angeschaut haben, hier in Viersen. Da war ich ganz begeistert, dachte, ja, da müssen wir hin, das kriegen wir. Und wir haben es nicht gekriegt. Und wir haben es tatsächlich deswegen nicht gekriegt, weil wir eine Gemeinde sind. Der Vermieter wollte keine Gemeinde in seinen Räumen haben. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, dann hast du was Besseres für uns. Und dann kamen diese Nebenräume, die direkt hier neben diesem Saal liegen, wo wir uns treffen. Und ihr wisst, ich bin davon total begeistert. Ich weiß, dass Gott das gemacht hat. Und das kam zu dem Zeitpunkt, wo dann diese Räume auch frei waren. Die waren vorher nicht frei, als wir noch gesucht haben. Und so weiß ich, Gott hat einen guten Zeitplan. Manchmal ist er schneller, manchmal ist er langsamer. Und deswegen habe ich aber auch keine Berechtigung, mich zurückzulehnen irgendwann mal und zu sagen, ja Gott, ich habe mein Ziel erreicht, jetzt machen wir mal Pause. Nee, ich will immer auf Zack sein und gucken, wo steht Gott gerade? Wann geht's weiter? Wann geht er los? Man könnte das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dieser Wüstenwanderung des Volkes Israel. Ja, wir wissen, da gab es diese Wolke, nachts eine Feuersäule, tagsüber eine Wolke. Und immer wenn sich diese Wolke erhoben hat, dann wussten die Israeliten, es geht weiter. Wir müssen uns zusammenpacken, wir ziehen los. Und so ein bisschen so dieses Bild. Wenn wir merken, okay, Gott zieht weiter. Manchmal mögen wir das nicht. Ich gehe mal zurück in unsere Gemeinde in Krefeld. Da war alles so schön. Ja, wir kannten alle schon seit Jahrzehnten. Und dann war es zumindest für Familie Schlitter und für unsere Familie so, als wenn diese Wolkensäule erhebt sich und Gott zieht weiter nach Viersen. Oh, okay, es geht jetzt in eine andere Richtung. Und ich weiß, nicht jedem ist das so leicht gefallen, einschließlich mir. Ich wollte das auch nicht am Anfang. Ja, aber wenn sich Gott erhebt und sagt, okay, jetzt geht's weiter, wir gehen in ein neues Land, ich habe was Neues vor, dann gehen wir hinterher, dann sind wir dabei. Und er wird das dann auch zu Ende führen. Das ist gar nicht unser Job. Wir gehen eigentlich nur hinterher und sind sein Werkzeug in seiner Hand. Gott wird sein Werk vollenden, wie in Philippi, so auch in Viersen. Davon bin ich sehr überzeugt. Es gibt ein Gebet, das soll von Sir Francis Drake stammen. Wenn Gott uns dazu beruft, irgendeine großartige Arbeit auszuführen, wird er uns auch daran erinnern, dass die wahre Ehre nicht im Beginnen besteht, sondern darin, an der Aufgabe weiterzuarbeiten, bis sie gründlich fertiggestellt ist. Jesus baut seine Gemeinde. Und er wird das Werk, was er angefangen hat, auch in Viersen zu Ende führen. Gott wird es tun. Und es ist kein Zufall, dass du hier bist. Es ist kein Zufall, dass Gott dich hierher gestellt hat. Wir mögen alle sehr unterschiedlich sein. Und wir sind alle nicht perfekt, das kann ich euch jetzt schon sagen. Einschließlich mir. Wir sind weit davon entfernt. Wir werden immer Lernende sein. Das heißt übrigens Jünger, Schüler. Wir werden immer dazulernen. Aber wir sind unterschiedlich und das ist gut so, weil Gott auch unterschiedliche Menschen erreichen will in Viersen. Weil die Viersen, da sind nicht alle gleich. Die sind nicht alle so wie du oder wie ich. Jeder ist ein bisschen anders und deswegen ist es gut, wenn unterschiedliche Menschen in der Gemeinde sind, damit wir, die mit unterschiedlichen Menschen, andere unterschiedliche Menschen auch erreichen können. Jeder hat seinen Platz in Gottes Reich. Da bin ich von überzeugt. Und das heißt nicht, jeder muss seine Leistung bringen oder jeder ist so wie ein kleines Zahnrad im großen Getriebe. Das ist so ein bisschen so ein wirtschaftliches Denken. Das möchte ich so nicht prägen. Aber jeder hat eine Aufgabe. Gott hat dich ausgestattet mit Fähigkeiten und Begabungen und du kannst ein Segen sein. Glaubst du das? Ja, du kannst ein Segen sein. Nicht, weil du so gut bist. Nicht, weil alles richtig ist und weil du es so gut kannst, aber Gott ist mit dir, Gott ist bei dir und Gott möchte dich zum Segen setzen. Und das müssen wir mal annehmen und nicht sagen, nein, ich nicht, lass mal die anderen machen und so, nee, ich bin zu klein. Das ist eine falsche Art von Demut. Gott hat uns vergeben, unsere Schuld vergeben, wir stehen vor ihm und wir dürfen uns, wir sollen uns sogar von ihm gebrauchen sein und Segen sein für andere Menschen. So, und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Worauf es ankommt. Wir wollen hier ans Ziel kommen, zu Jesus kommen. Und da sagt, da betet Paulus etwas. Und das ist ganz interessant, wenn wir uns das mal anschauen. Wie sieht dieses Gebet von Paulus für die Philipper aus, was er beschreibt? Er sagt, ihr sollt wachsen in der Liebe, in der Erkenntnis und in dem nötigen Einfühlungsvermögen. Andere Übersetzungen sagen, in der nötigen Einsicht oder auch in Verständnis. Also wenn wir in der Liebe wachsen sollen, das hat nicht nur etwas mit Gefühlen zu tun. Das dürfen wir nicht verwechseln. Liebe hat etwas zu tun mit einer Entscheidung. Die erste Aufgabe, das wichtigste Gebot heißt es, ist, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und unseren Nächsten wie uns selber. Das ist eine Entscheidung. Nicht in erster Linie ein Gefühl. Das kann auch gefühlsmäßig unterwegs sein, aber bau das nicht auf Gefühlen auf. Ja, wenn wir in der Liebe wachsen, heißt das nicht, dass wir gefühlsmäßig mehr empfinden, mehr spüren. Ich stelle immer wieder fest, dass das zunimmt, auch in der Gemeinde, dass man viele Entscheidungen davon abhängig macht, wie man sich gerade so fühlt. Ich fühle mich heute nicht so nach Gottesdienst. Ich fühle mich heute nicht so nach Beten. Ich fühle in der Gemeinde nicht so den Geist. Ich glaube, ich gehe mal woanders hin. Das bringt mir nicht, ich spüre das nicht so. Wir sind ja immer sehr, sehr gefühlvolle Menschen, in Anführungszeichen. Ja, wir müssen ein bisschen weniger auf diese Gefühle bauen, denn die ändern sich permanent. Die sind nicht ganz so zufällig. Die sind nicht schlecht. Gefühle sind wichtig. Gott hat uns so geschaffen. Aber auf Gefühle bauen können wir nicht. Und es geht eben nicht um Gefühle bei Liebe, sondern es geht um eine Entscheidung für Jesus Christus. Und dabei, bei dieser Liebe, dürfen und sollen wir unseren Verstand benutzen. Deswegen sollen wir ja wachsen in Erkenntnis und im Verständnis. Gott hat uns diesen Verstand gegeben, um nachzudenken, um über ihn nachzusinnen, um sein Wort zu lesen, um es zu verstehen. Jesus nachfolgen, das betrifft den ganzen Menschen, unser ganzes Wesen. Unsere Gefühle, ja, unsere Entscheidungen, unseren Verstand, unser Denken, unser Wollen, alles. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Aber Verstand ohne Liebe, das wird unbarmherzig. Deswegen brauchen wir beides. Ja, es gibt Menschen, die ganz viel verstanden haben, die ganz viel aus der Bibel wissen, aber ihnen fehlt die Liebe zu Menschen. Und das ist auch nicht gut. Deswegen müssen wir wachsen in der Liebe und im Einfühlungsvermögen, so übersetzt die neue Genfer Übersetzung, und im Verständnis, in der Einsicht. Und warum sollen wir das denn tun? Damit ihr prüfen könnt, was das Beste ist, sagt eine Übersetzung. Oder damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Deswegen sollen wir daran wachsen. Und das finde ich interessant. Ich glaube, das ist in unserer Zeit wichtiger als je zuvor. Denn wir leben in einer Zeit, wo es so viele Möglichkeiten gibt, was man alles tun kann. Müssen wir allein überlegen, wir sind alle sehr mobil. Viele haben Auto oder wir können mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Okay, ja, ich weiß, die Bahn, die hat immer so ihre Verspätungen. Aber wir bewegen uns. Wir können in alle möglichen Länder reisen. Vor 100 Jahren war das nicht so. Da gab es viele Menschen, die waren in ihrem Ort, da sind sie geboren, da sind sie aufgewachsen, da sind sie auch gestorben. Die haben sich da nicht rausbewegt. Wenn da jemand eine Reise angetreten hat, dann war das was Besonderes und auch etwas sehr Beschwerliches. Heutzutage können wir Action-Urlaub machen, Abenteuerurlaub oder Erlebnisveranstaltungen. Die werden organisiert von großen Firmen, von Eventagenturen. Die planen dann deinen Urlaub, dass du da richtig Power hast und richtig viel erlebst. Vom Bungee-Jumping bis hin zu keine Ahnung was. Auf dem Mount Everest, da gibt es mittlerweile Staus, wenn man da oben aufsteigt. Da sind so viele Menschen, so viele Organisationen, die das planen. Das ist richtig, da ist ein riesen Massentourismus auf diesem Mount Everest. Ja, und was man alles heute machen kann, es gibt so viele Möglichkeiten. Die Frage ist manchmal nur, ist das immer so sinnvoll? Ist das immer das, was wir tun sollen? Ist es das, worauf es ankommt? Es gibt so viele Möglichkeiten, sich abzulenken oder sich unterhalten zu lassen. Also angefangen vom Fernsehprogramm, über viele weitere private Anbieter wie Netflix oder was, da kannst du stundenlang den ganzen Tag immer irgendwelche Serien oder Filme gucken. Kein Problem. Computer, Spiele, Internet, irgendwelche Veranstaltungen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und wir investieren Zeit, wahnsinnig viel Zeit in alle möglichen Dinge. Und jetzt mal so ein Gedankenspiel. Stell dir vor, der letzte Tag deines Lebens ist angebrochen. Und du schaust zurück in dein Leben. Was glaubst du, hast du alles so richtig gemacht, was du machen wolltest? Wie würdest du das beurteilen? Würdest du sagen, ja, mein Leben war richtig gut. Ich habe mit meiner Zeit, die Gott mir gegeben hat, was Gutes gemacht. Ich habe was Gutes draus gemacht. Oder würdest du vielleicht feststellen, boah, hab ich Zeit verschwendet, sinnlos verplempert mit Dingen, die eigentlich überhaupt nicht interessant waren, die mich auch gar nicht so interessiert haben. Aber irgendwie habe ich es trotzdem gemacht. Ich habe nicht richtig drüber nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht. Das heißt in einem Liedtext mal, wir opfern täglich Zeit und Mühe für moderne heilige Kühe. Ja, wir haben keine Götzenbilder mehr, aber wir haben auch unsere Götzen in unserer Welt. Und da opfern wir Zeit und Geld ohne Ende. Überleg mal, was man so alles in Hobbys stecken kann, wie viel Kohle man ausgeben kann für Urlaub. Ich möchte euch nicht eure Hobbys wegnehmen. Ich will euch auch nicht den Spaß am Leben verderben. Ganz im Gegenteil. Es geht nur darum, dass wir vielleicht ab und zu mal Stille halten und anfangen nachzudenken, ist das denn überhaupt sinnvoll, was ich da tue? Was mache ich eigentlich? Warum tue ich das? Werde ich gelebt? Sagt mir die Gesellschaft, was ich tun soll? Sagt mir die Werbung, was ich kaufen soll. Und ich glaube auch mal, wir haben mal viel mit Medien zu tun gehabt. Und ich denke immer, ja, ich bin da immun. Mir macht das nichts aus. Aber wir merken das nicht. Es gibt so viel Produktplacement in den Filmen. Oder wenn du irgendwas ständig siehst, dann möchtest du es irgendwann haben. Oder wenn irgendetwas ständig erzählt wird, gesagt wird, irgendwann glaubst du es. Man sagt das ja auch über Wahrheiten. Du kannst auch Lügen erzählen, aber wenn sie ständig erzählt werden, irgendwann hältst du sie für wahr. Ja, weil das irgendwie so oft wiederholt wird und alle sagen das und alle glauben das, ja, dann ist das wohl so. Was bestimmt dich? Woran orientierst du dich eigentlich? Und was machst du mit dem Großteil deiner Zeit? Und ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. So sagt es Paulus. Worauf kommt es an? Am Tag des Christus sollt ihr rein und tadellos vor ihm stehen. Erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, die Christus Jesus euch geschenkt hat. So wird Gott geehrt und gelobt. Ich möchte euch heute ermutigen, von Zeit zu Zeit mal stehen zu bleiben in dieser so schnelllebigen Zeit. Einfach mal die Geschwindigkeit rausnehmen und mal nachdenken und sich neu orientieren. Vielleicht mal eine Kurskorrektur auch vornehmen. Sonst ist dein Leben vorbei und du musst feststellen, ich habe so viel Zeit sinnlos verschwendet. Wenn ich mit älteren Menschen spreche, sagen die mir fast alle, die Zeit vergeht so schnell. Wo ist die Zeit nur geblieben? Ja, mein Vater war hier zur Hochzeit meiner Tochter und er hat immer wieder gesagt, wo ist die Zeit geblieben? Ich verstehe das gar nicht. Wie konnte das alles so schnell vorbeigehen? Und ja, er stellt auch fest, dass viele Menschen in seinem Umfeld mittlerweile sterben und nicht mehr da sind. Und das nimmt ihn auch mit, obwohl er Pastor war und seine Zeit sicherlich gut auch benutzt hat. Aber je älter man wird, umso mehr stellt man fest, boah, was habe ich mit dieser wertvollen, mit diesem wertvollen Geschenk Zeit eigentlich angefangen? Und wie viel Blödsinn macht man damit? Was tun wir alles. Wer sagt mir denn, wie ich richtig leben soll? Und sofort sagt unsere Gesellschaft, es ist mir völlig egal, wer irgendwas sagt. Ich will selber bestimmen, was ich tue. Wir wollen selbstbestimmt sein. Und das ist ja auch ein Stück weit okay. Wir wollen uns nicht von irgendwelchen Diktatoren sagen lassen, was wir machen müssen, was wir denken sollen. Aber ist das, was ich selbstbestimmt entscheide, immer so sinnvoll? Ist das immer so gut? Woran kann ich mich denn orientieren? Wie finde ich heraus, worauf es ankommt? Ich sage euch, indem ich in der Bibel lese, indem ich bete, mit Jesus rede und indem ich mich auch von Christen auch mal reflektieren lasse, indem ich Christen mir was sagen lasse. Ja, wenn da eine gute Beziehung ist, wenn wir füreinander beten können, wenn wir füreinander einstehen, können wir uns auch gegenseitig mal Hilfe geben, wenn jemand merkt, du, da läuft was irgendwie komisch in deinem Leben. Da läuft was gerade ganz schräg. Darf ich dir das mal sagen? Und dann glaube ich, wer an Jesus glaubt, wer ihm nachfolgt, der segelt eben nicht mehr orientierungslos auf dem Meer des Lebens hin und her. Wer an Jesus glaubt, fängt an zu leben und er wird nicht gelebt. Ich glaube, da, wo wir uns nicht an Jesus orientieren, da werden wir gelebt. Von der Gesellschaft, von der Industrie, von den Medien. Die bestimmen, ohne dass wir das merken, womit wir unsere Zeit verbringen. Und wenn wir uns nicht Zeit nehmen, ganz bewusst stillhalten, um Jesus nachzufolgen, um uns auf ihn zu konzentrieren, dann können wir gar nicht richtig leben. Dann werden wir gelebt. Dann sagen uns andere Menschen, die es nicht unbedingt gut mit uns meinen, was wir zu tun haben. Und wie wir unsere Zeit und wie wir auch unser Geld einsetzen möchten oder sollen. Ich möchte, dass Jesus mein Leben bestimmt. Ich will, dass er der Punkt ist in meinem Leben, der die Richtung vorgibt, der den Kurs vorgibt. Ich will nicht mehr von der Gesellschaft sagen lassen oder von dem, was alle tun, was wir machen müssen. Ja, natürlich ist es wichtig zu sehen, wie tickt unsere Gesellschaft, wenn wir Menschen erreichen wollen. Ja, ich muss Menschen verstehen. Ich kann mich nicht völlig abkopseln und sagen, ich bin jetzt mein eigener Eremit, wie das vielleicht auch manchmal so bei manchen Kommunitäten oder Glaubensgemeinschaften passiert, die sich so abkapseln, dass sie für sich versuchen, ein heiliges Leben zu führen. Aber Gott hat uns ja in diese Welt geschickt. Er hat uns in diese Welt gesandt. Wir sollen ja hier einen Auftrag erfüllen. Deswegen müssen wir schon auch den Kontakt zu unseren Mitmenschen haben. Wir müssen wissen, wie tickt unsere Gesellschaft. Aber ich will mich nicht von der Gesellschaft bestimmen lassen. Das ist das, was Jesus meint, dass er sagt, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Und deswegen möchte ich, dass Jesus mein Leben bestimmt. Und deswegen nochmal, vielleicht braucht es eine Zeit für dich. Immer wieder, wo du mal zur Ruhe kommst, wo du mal nachdenkst und eine Entscheidung triffst, wie soll es weitergehen. Und vielleicht musst du auch eine grundsätzliche Entscheidung treffen für Jesus Christus. Vielleicht hast du schon viel von Jesus gehört, aber du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Das heißt auch, du hast keine Orientierung in deinem Leben. Das heißt auch, du hast niemanden, der dir sagt, was richtig ist und was falsch ist. Du hast niemanden, der dir hilft, wo soll es lang gehen. Ich möchte heute Morgen die Gelegenheit geben, so wie jeden Sonntag, wenn ich predige, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Ich möchte, dass wir beten, dass wir die Augen zumachen. Und wenn du selber jetzt an diesem Punkt bist, du hast immer wieder was von Jesus gehört, aber du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und du möchtest das heute tun. Heute ist die Gelegenheit zu sagen, Jesus, ich entscheide mich für dich. Ich möchte mein Leben an dir ausrichten. Ich möchte mein Leben von dir bestimmen lassen. Ich möchte nicht mehr selber bestimmen. Ich möchte nicht mehr diese ganze Zeit verschwenden. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will dir mein Leben geben. Bitte vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde. Ich will dir nachfolgen. Ich will mich von dir bestimmen lassen. Dann möchte ich gerne für dich beten. Dann möchte ich dich bitten, dass du kurz mir ein Handzeichen gibst. Wenn ich das weiß, dann kann ich für dich beten. Und dann kann ich das tun. Es ist heute niemand. Beten wir dafür, dass es in den nächsten Gottesdiensten geschieht, dass Menschen sich für Jesus Christus entscheiden. Es wird weitere Gelegenheiten in jedem Gottesdienst geben. Und Herr Jesus, so möchte ich dich bitten, dass du in unserem Leben an erster Stelle stehst. Und das heißt auch, dass wir uns immer wieder mal so eine Auszeit nehmen. Dass wir immer wieder mal neu unser Leben reflektieren und korrigieren. Wo stehst du eigentlich? Dass wir neu verstehen, worauf es ankommt. Dass wir wachsen können in der Liebe, in der Einsicht, im Verständnis. Und dass wir auf dich hören, in welche Richtung es weitergeht, damit wir am Ziel ankommen. Sei es unser persönliches Leben, sei es die Entwicklung unserer Gemeinde, wir legen das in deine Hand und wir wollen auf dich hören. Wir wollen wachsen. Wir wollen herausfinden, was wichtig ist, worauf es wirklich ankommt. Und wir wollen die unwichtigen Dinge auch so behandeln wie unwichtige Dinge. Und das, was wirklich wichtig ist, das wollen wir an die erste Stelle setzen. Das wollen wir tun. Herr Jesus, hilf uns dabei. Wir brauchen deine Orientierung immer wieder neu.